Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Also es wurde heute augenscheinlich mal wieder Zeit für ein zumindest fast Quick and Dirty. Zumindest haben sich da ganz, ganz viele Leute von euch dafür ausgesprochen. Die Prozentzahl gefällt mir jetzt nicht ganz so. Das ist auf jeden Fall 1% zu niedrig, aber es reicht eben, um uns dann doch vor das Mikro zu holen und darüber zu sprechen, über dieses Spiel. Ein Wechselbad der Gefühle, Hannover 96 gewinnt nach 0-2 Rückstand mit 3-2 im Heimspiel gegen SSV Ulm. Und da möchten wir dann doch mal drauf gucken, möchten uns eine halbe Stunde erkaufen für die kommende Sendung, wo wir nicht mehr drüber sprechen müssen, und möchten euch abholen dabei. Und das tun wir. Und deswegen herzlich willkommen zu dem Fast Quick and Dirty von Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tobi, dabei ist André. Hi André.
Einen wunderschönen, jetzt schon guten Abend. Ich würde jetzt am allerliebsten aufstehen, weil ich ja im Sitzen logischerweise aufnehme. Also stellt euch vor, ich würde aufstehen, das kann ich nicht, sonst würdet ihr mich nicht mehr hören. Ich möchte dann einmal klatschen, denn das war heute stark, einfach stark, trotz der Widrigkeiten, dieses Scheißwetter, der Platz, die fehlenden Spieler. Haben die Jungs absolut Nerven bewiesen. In so einem wichtigen Spiel von Anfang an richtig eingestellt gewesen zu sein, am Ende das Ding nach Hause zu bringen, Chapeau. Ein super wichtiger Sieg. Und warte kurz. Und ein Trainer, auf den man sich verlassen kann, der aus nicht viel echt eine Menge gemacht hat, der die Jungs richtig einstimmt, richtig aufstellt und man das Gefühl hat, dass er wirklich jeden Spieler besser macht. Auch die Kaderspieler 18 und 19. Nee. Daniel Stendel, bester Mann, Glückwunsch an
dich. Oh, ganz fein, André. Das stimmt, weil die zweite hat nämlich auch, das müssen wir sagen, hat gewonnen heute, ganz wichtig, auswärts bei Unterhaching. Und man muss sagen, ihnen wurden.
Hab ich doch grad gesagt.
Ja, hast du recht, absolut, auch völlig zu Recht. Entschuldige bitte, dass ich der Meinung war, du wärst auf dem Irrweg. Du warst natürlich auf dem völlig richtigen Weg. Denn die zweite Mannschaft hat trotz des Verlustes von Ben Westermeier, Startelfspieler im defensiven Mittelfeld, Hussein Şakrun, Startelfspieler im offensiven Mittelfeld, ist dennoch geschafft, Kolja Uden dürfen wir auch nicht vergessen, auch der ist bei denen häufig in der Startelf, haben es trotzdem geschafft, das Abstiegsduell gegen Unterhaching in Unterhaching zu gewinnen mit 2-1. Großes Lob an die Mannschaft von Daniel Stendel, an den Trainer, an Robin Kalem, der nächste wahrscheinlich, der hochgezogen wird, denn jetzt trifft er auch. Und ich habe immer gesagt, solange Kalem nicht trifft, ist er kein Spieler für die erste Mannschaft. Jetzt trifft er doppelt heute. Und auch große Leistung von Leon Umar Wechsel auf der 1 im Tor. Wobei ich sagen muss, da ist Toni Stahl auch in den letzten Wochen überragend gewesen, vor allem im Heimspiel gegen Dortmund 2. Aber genug zur zweiten Mannschaft. Auch dabei heute ist Max. Guten Abend, Max.
Ja, hallo Tobi, hallo André. Wie man an meiner Stimme unschwer erkennen kann, konnte ich mir das Ganze heute live aus dem Stadion anhören.
Ich höre nichts.
Und mit dabei sein.
Also ich höre jetzt keinen Unterschied. Also
ach so, ja gut, okay. Aber also für mich ist es wie immer ein Unterschied da. Aber ich bin gespannt, wie wir das Spiel heute bewerten werden und bin auch gespannt, auf was für Diskussionen wir bezüglich Dreier- oder Viererkette stoßen könnten.
Absolut, also, da müssen wir auch gleich reinsteigen. Also wir haben ja, Max, das müssen wir sagen, wir wollten ja eigentlich Dreierkette, sind aber davon ausgegangen, weil der Trainer hat uns auf die falsche Fährte geführt. Am Donnerstag in der PK sagte er noch, dass Josh Knight voraussichtlich ausfallen wird. Er fiel nicht aus und deswegen war es dann folgerichtig, dass 96 in der Dreierkette agierte mit Moroja und Dovic, wenn wir jetzt die Fünferkette nehmen wollen, auf den Schienen und in der Dreierkette dann die drei Innenverteidiger, Josh Knight, Marcel Halstenberg und Phil Neumann. Ja, also Max, das haben wir schon so erwartet, wenn Knight fit ist und das war er.
Ja, die einzige kleine Überraschung war ja dann Vogelsammer für Trezoglia in der Startelf, was ich okay fand, weil Trezoglia es letzten Wochen ja nicht so gut gemacht hat, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Das heißt, vom Prinzip bin ich mit der Dreierkette mitgegangen, auch wenn es nicht der Tipp war, den ich mir gewünscht hätte.
Hättest du dir wirklich die Viererkette gewünscht?
Also nein, Knight war ja nicht, also wir haben ja damit gerechnet, dass Knight nicht fit sein wird. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass es keine andere Option geben könnte, außer die Viererkette.
Genau. Da waren wir uns dann alle einig. André, auch du, du wolltest ja aber mit Raute spielen. Ein bisschen wild. Übrigens, nicht ganz so wenig User waren deiner Meinung. Also ich glaube, das ist ja gar nicht mehr ernst zu nehmen, die ganzen Abstimmungen hier. Also, dass da jemand möchte, dass Lars Gindorf in der AOV 10 spielt in der Raute. Also ich bitte dich. Also das hast du selber nicht ernst gemeint.
Ich musste für euch abstimmen, weil bei Instagram dieses scheiß Abstimmfeld unter meiner eigenen Story lag. Das heißt, ich habe doch falsch abgestimmt. Nee, tatsächlich.
Das war Zufall. Das lag an dir. Das lag, also andere nee, konnten für dich abstimmen.
Ich hätte auch Gindorf gerne gesehen. Ich möchte jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber ich fand Gindorf jetzt auch gar nicht so unspielentscheidend am Ende. Ja. Aber Lee hat doch die Position auch gespielt. Und das war jetzt ja auch nicht ganz schlecht, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen.
Aber komm, Dreierkette, André.
Ja, an Dreierkette, komm. Nicht.
Ja, aber an der Dreierkette vielleicht. Jetzt, also du hast auf Twitter dich ja, ich sag mal, wie soll ich es ausdrücken? Ja, sorry.
Leite raus, kannst deutlich du das ausdrücken, sage ich ja schon seit Wochen. Wer so eine Dreierkette auf das Spielfeld schickt, hat in der zweiten Bundesliga Hartmann Hannover 96 nichts zu suchen. Er sollte sich schämen und nicht noch so komische PK-Konstrukte da verbalisieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, es überrascht doch niemanden. Jetzt mal wirklich, also ich verstehe euch da auch nicht. Wie kann einen das denn überraschen? Die Mannschaft zeigt doch, dass sie, und es geht nicht um die theoretische Taktik, da bin ich ja bei euch, da können wir 3-4-3 spielen, da können wir 11-0-0 spielen, das ist mir ganz egal. Es geht doch darum, dass die Spieler die taktische Vorgabe nicht
umsetzen. Also 11 Torhüter?
Der Torhüter ist bei der 4-4-2-Taktik auch nicht genannt, du Vogel, sonst würde es ja 1-4-4-2 heißen. Mein Mann.
Aber 4-4-2 kommt dann auf 10. 11-0-0 auf 11.
Okay, hast du recht, Touché. Aber der Punkt ist doch für mich, es war doch heute eindeutig zu sehen. Die Räume zu groß. Also defensiv, ich rede jetzt defensiv. Die Räume zu groß. Die Spieler zum Teil zu weit weg. Viel zu viele 1-gegen-1-Situationen. Damit Druck, unnötiger Druck. Damit natürlich auch Fehler bzw. Situationen, wo man einfach nicht gut aussah. Und das hat Ulm, ich will nicht vorgreifen, auch hervorragend ausgenutzt. Aber das lag, und da bin ich 1000%ig überzeugt, an eben der taktischen Ausrichtung dieser Dreierkette. Nicht an der Grundidee der Dreierkette, sondern an dem, was die Spieler daraus machen. Sie sind nicht in der Lage, diese Taktik so zu spielen, wie es sein soll. Wenn du die Dreierkette hast, ja, und unser Spielermaterial, dann verrate mir mal, wie du da versuchst, über die Außen zu stokeln. Also das ist doch alles von vorne bis hinten nicht wirklich aus einem Guss gewesen. Und da muss ich sagen, zum wiederholten Mal im Übrigen, die Startaufstellung vercoacht, völlig vergriffen. Und Gott sei Dank gab es ja noch eine Korrektur. Jetzt kann man sagen, toll, er hat es korrigiert, die Moral, alles hervorragend. Aber Startaufstellung, eine Katastrophe. Mal wieder erste Halbzeit völlig verschenkt. Also ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es nicht mehr, dass er damit durchkommt.
Ja, okay, erstmal akzeptiere ich das, aber ich muss sagen, dass ich entgegne dem. Für mich lag es nicht an der Startaufstellung. Ich glaube schon, dass die Dreier- respektive Fünferkette eine Taktik ist, in der sich 96 wohlfühlen kann. Du hast kritisiert, es gab viel zu viele Lücken, es gab viel zu viele große Abstände zwischen den einzelnen Verteidigern oder den einzelnen Positionen. Da entgegne ich, naja gut, du hast eigentlich mit drei defensiven Innenverteidigern, mit drei zentralen Innenverteidigern, plus den beiden Schienenspielern, plus zwei Sechsern, hast du eigentlich eine Stabilität, wie so größer gar nicht sein könnte. Und die Abstände dürften gar nicht so groß sein. Du hast dann aber Marcel Halstenberg jetzt, also Max, du hast ihn auch zu Recht bitte, ja? Du hast ihn als einen der besten Zweitliga-Verteidiger genannt. Ich glaube, das war er auch in der vergangenen Saison. Ich halte ihn im Moment für ein unglaubliches Sicherheitsrisiko. Und es ist nicht das erste Spiel, in dem Marcel Halstenberg durch mangelhaftes Defensivverhalten, durch falsches Rausrücken, durch schlechtes Zweikampfverhalten auffällt und das in Gegentoren resultiert. So auch beim ersten Gegentor, Max, oder nicht?
Ja, zunächst einmal ganz kurz zum Thema Dreierkette. Ich hatte damals meine Taktikanalyse zum Spiel gegen Münster, das war, lass mich nicht lügen, im August, glaube ich, Mitte August, bereits darüber gesprochen, dass die Dreierkette bei Leitl nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche und wie dieses System ausgelegt werden könnte. Das Problem, was wir da haben, ist, dass die Abstände zwischen dem Mittelfeld und unserer Verteidigung viel zu groß waren und damit Münster extrem viele Räume damals gehabt hat, diese Restverteidigung anzugreifen. Der Vorteil, den wir da haben, ist, dass Halstenberg und Neumann beide und Neid, ja gut, Neid war heute, finde ich, gut, aber Halstenberg war viel mehr in Form und auch viel mehr da um diese großen Räume zu verteidigen. Denn heute beim 1:0, was wir kassiert haben, war ja im 1-gegen-1 mit Krattenmacher bei einer absolut falschen Positionierung, fand ich, weil er sich seitlich so gedreht hat, dass er nicht rechtzeitig reagieren kann auf den Lauf von Krattenmacher. Dazu extrem falsches Timing beim Zweikampf hatte, indem er einfach seinen Fuß rausgestreckt hat, statt mehr Körper einzusetzen. Und dann Moroja in der Box mit seinem schlechten Stellungsspiel bestraft wurde damit, dass Telalovic relativ frei zum Abschluss kam. Das heißt, das 1:0 geht für mich zu 60-70% auf Heizenberg.
So, aber genau das ist es ja. Dass der Heizenberg Fußball spielen kann, das wissen alle. Und auch wir. Und ob der jetzt fit ist oder mal einen schlechten Tag hat, mein Gott, kann auch passieren. Aber das ist es doch nicht. Er steht einfach schlecht und das hat mit der taktischen Grundausrichtung zu tun. Er weiß einfach gar nicht, was er da machen soll. Er hat zwei Probleme. Der Spieler kann mit dem Tempo rechts an ihm vorbeigehen oder links an ihm vorbeigehen. Und er hat rechts keine Absicherung und links keine Absicherung. Dann lässt er sich auswackeln. Das sieht natürlich nicht gut aus, keine Frage. Aber er lässt sich auswackeln. Aber selbst dann zieht ja der Spieler von Ulm gar nicht ab. Er schließt doch überhaupt nicht ab, sondern er hat noch den Raum, die Luft, die Zeit, den Platz, um aus 13 Metern, obwohl er da steht, noch einen Pass zu spielen. Und Moroja, der steht ja irgendwo, guckt sich das an und denkt sich, Mensch, toll, guck mal hier, VIP-Platz und das für umsonst, kann ich mir das Spiel mal aus der Nähe angucken, doll, doll, doll. Der ist überhaupt nicht bei seinem Gegenspieler. Der einzige Job, den der da hat, ist, diesen Pass zu unterbinden oder eben an dem Stürmer von Ulm dran zu sein, sodass der nicht zum Abschluss kommt. So, und dann ist das Ding drinne. Und das geht einfach nicht.
Und wieder übrigens aufs kurze Eck, ne? Wieder übrigens aufs kurze Eck.
Ja, geschenkt.
Hatten wir in
geschenkt.
Köln auch schon. Nee, das ist nicht, nein, das ist nicht geschenkt.
Aber das ist ja was. Nein, Tobi, bitte. Aber nein, der Spieler ist ja frei vor dem Tor. Und also der ist ja alleine vor dem Tor. Also das ist,
was
ja,
Max sagt.
Das kannst du ja 0% auf den Keeper geben. Also
bitte. Okay, gut, ich habe doch gar nichts zum Keeper gesagt. Ich habe doch nur gesagt, das geht auf die kurze Ecke. Mehr habe ich gar nicht gesagt. Den Rest macht ihr da gerade draus. Okay, aber also klar, Heizenberg, glaube ich, völlig mangelhaftes Defensivverhalten. Moroja, ja, auch, das stimmt, weil er ist nur ballorientiert.
Hatten wir einen linken Verteidiger auf dem Platz? In der Situation hatten wir da einen?
Ich weiß gar nicht. Wir haben einen, zumindest der ständig in die Mitte zieht.
Mehrere Spieler da eigentlich nicht gesehen. Also wenn du sagst, wir haben eine Fünferkette im Defensivspiel, dann würde das ja bedeuten, okay, dass da fünf Spieler sind.
Ja, Balleroberung in unserem Offensivspiel. Ne? Also das ist jetzt, also ist ein
Konter. Aber das ist doch exakt das Problem.
Nee,
was ich sage bei der Dreierkette, was unser Problem ist. Wir verlieren die Bälle und dann haben die Feld vor sich, Räume vor sich, Platz vor sich. Ja, nur leider verlieren wir zu oft den Ball.
Wir haben doch gerade
2:0 hier beschreiben.
Wir haben doch aber gerade schon festgestellt, wir hätten das noch verteidigen können. Sowohl Heizenberg kann da besser in den Zweikampf gehen, als auch Moroja kann den Querpass verhindern, B, vielleicht auch den Schützen ein bisschen mehr orientieren, als da rumzugrätschen. Aber grundsätzlich, also nochmal, okay, Dreierkette als solches nicht verkehrt, aber wie wir es taktisch auslegen, dann vielleicht doch, oder? Also wir spielen anders, wir stellen Dreierkette auf, aber wir spielen nicht wie mit einer Dreierkette, Max.
Ja, ich glaube, das große Problem bei der Dreierkette gegen Mannschaften, wo wir mehr Ball haben, ist, dass unsere Restverteidigung und unsere Dreierabwehrkette extrem hoch steht und dafür anfällig für Konter ist. Denn bislang haben wir die Dreierkette ja nur in einer Partie benutzt, wie gegen Magdeburg, wo der Matchplan von Anfang an klar gewesen ist, sich mehr oder weniger hinten reinzustellen mit der Fünferkettenverbund, und gegen Köln, wo ja noch viel deutlicher klar gewesen ist, dass die Dreierkette benutzt wird, um die Räume eng zu machen. Und was bei uns nicht funktioniert, ist wie gegen Münster damals oder wie gegen Ulm, die Dreierkette als spielerisches Mittel und Konzept zu nutzen, um anzugreifen, weil dafür die Verteidigung in der Viererkette deutlich besser orientiert ist.
Okay, so viel dazu.
Und, aber zu der Startaufstellung würde ich noch ganz gerne eine Position ergänzen, die mich... Also das ist jetzt falsch, dass mich das geärgert hat. Das ist wirklich falsch, weil er hat sich auch wirklich bemüht. Vogelsammer im Sturm. Ah. Unwürdig. Also das Problem ist, wenn er, da, das ist jetzt gemein, weil das ist eine Kritik, dafür kann der fast ja gar nichts, aber wenn er da spielt von Anfang an, dann muss er das 1:0 machen. Das können wir uns gar nicht leisten. Wir können es eigentlich gar nicht leisten, dass wir einen Stürmer auf dem Platz haben, egal wie er heißt, in dem Fall war es halt Vogelsammer, der diese Chance in einem Heimspiel, in der aktuellen Situation, bei den Platzverhältnissen, bei dem Wetter etc. pp. Und bei diesem Gegner, dass er dieses Tor nicht macht. Er muss das 1:0 machen. Dann hast du ein ganz anderes Spiel, eine ganz andere Stabilität, eine ganz andere Sicherheit und du machst es mal wieder nicht. So, das ist.
Also sieht ja fast unser Trainer genauso. Und ich freue mich übrigens, dass wir jetzt uns die halbe Stunde für die Donnerstagssendung sparen, weil ich würde dann nämlich gerne mit euch mal über den Platz sprechen, über das ganze Stadion, über die Dachverhältnisse, wo es da überall reinregnet und in welchen Oberrängen du da nass wirst, ganz ehrlich, ja, das würde ich gerne mal zum Thema machen, weil das war in diesem Spiel, zumindest was den Platz angeht, wirklich offensichtlich, ich kann nur wiederholen, hier in der Landesliga bei Göttingen 05 haben wir einen besseren Platz, als es dort im Niedersachsenstadion ist, bei Niedersachsens Nummer 1 im Fußball. Katastrophe machen wir aber gerne am Donnerstag, da haben wir jetzt, die Zeit erkaufen wir uns ja gerade so. Aber André, du hast gesagt, grundsätzlich, vorgesehen, man muss das Tor machen, ja, das kann man durchaus so sehen. Und da bist du gar nicht so weit entfernt. Und deswegen, jetzt hören wir mal ganz kurz rein. Also sowohl Thomas Werle, der Wörle, der uns, ja, ich sag mal, zum verdienten Sieg gratuliert. Aber mich interessiert viel mehr, was danach unser Trainer Stefan Leitl sagt. Auch so ein bisschen, ob er vielleicht selbstkritisch ist, ob er vielleicht festgestellt hat, die Dreierkette war das falsche Mittel. Max hat es erklärt, als spielerisches Element gegen eher spielschwache Gegner nicht geeignet. Und deswegen ja auch dann zu Recht umgestellt worden in der zweiten Halbzeit. Sieht das unser Trainer eigentlich auch so? Und das hören wir uns jetzt einmal ganz kurz an.
Alles in allem, aufgrund der zweiten Halbzeit würde ich sagen, natürlich auch ein verdienter Sieg von Hannover. Klar, für uns nur bitter in der Entstehung, weil wir eben zwischenzeitlich 2-0 geführt haben. Stefan, dir und deiner Mannschaft weiterhin alles Gute.
Ja, ich finde schon, dass wir immer wirklich gut in die Partie gekommen sind. Ich finde schon, dass wir mit Andreas Vogelsammer in der ersten Viertelstunde eine Riesenchance haben, ja, wo wir uns sehr gut über die linke Position durchkombinieren. Wir hatten noch einen Eckball mit dabei. Ich glaube, insgesamt war es vom Positionsspiel her und die Räume, die wir mit den Jungs mitgegeben haben, die waren auf. Dort haben wir uns auch befunden, dort haben wir auch gespielt.
Unser Trainer sieht das nicht so. Max, im Gegenteil, er sagt, naja, also ich meine so, die Räume, die wir den Jungs gegeben haben und so, die waren da und die haben wir auch bespielt. Also alles super.
Ja, also das große Problem, was ich heute vor allem in Halbzeit 1 vor der Umstellung auf die Viererkette klar gesehen habe, ist, dass der Matchplan relativ eintönig und relativ deutlich geworden ist. Denn der Ball wurde immer und immer wieder auf die Außen, das ist auf Dovik, Moroja und teilweise auch Neumann verlagert und dann mit einem Ball, also mit einer Flanke oder einem Flachpass versucht, die Box zu durchbrechen. Anstatt vielleicht mal über die Halbe oder über das Zentrum die Räume dort zu besetzen mit Lee oder Vogelsammer, vielleicht einem gelegentlichen Abkippen des Stürmers. Und das Resultat daraus sind Flanken von Vdovic, die ja zunächst leider auch nicht gut reinkamen. Die flachen Bälle kamen zu unpräzise, die Flanken gingen zu weit. Und die Box von den Ulmern Gegenspielern war ja auch, wie vom Leitl erwähnt, mit 9 bis teilweise sogar allen Gegenspielern besetzt. Das heißt, man kannte ja gar nicht mit den Flanken da irgendwie etwas durchbringen, außer mit Spielglück oder Ballerprallern.
Also dann doch alles gut. Also dann war es doch die richtige Taktik. Da war alles
also
super.
Nee, also eben ja nicht. Es hat ja aus unserer Sicht ja nicht funktioniert. Wir haben ja durch die Flanken in Halbzeit 1 gar kein Tor erzwingen können. Oder keine gefährlichen Großchancen.
Also war es doch ein Fehler in der Startaufstellung.
Ich würde sagen, dass der Trainer da eine Aussage trifft, mit der ich nicht vollkommen mitgehen kann.
Nicht ja, ist ja nicht nur ein Fehler in der Aufstellung, ist ja ein Fehler in der Einstellung, in dem Ganzen. Nochmal, ob wir jetzt 4-4-2 oder 3-5-2 oder was auch immer spielen, das ist doch erstmal völlig egal. Wichtig ist, wir haben einen Plan, jeder Spieler weiß, was er zu tun hat und dann versuchen wir es. Und wenn die dann einen unglücklichen Elfmeter kriegen und du liegst 1-0 zurück, Mund abputzen, weiter geht's. Aber so war es doch nicht. So war es doch nicht. Die gehen 1-0 in Führung, wir haben gerade uns drüber geärgert. Okay, direkt danach, also das war ja ein Minütchen danach, müssen die auf 2-0 schalten. Genau der gleiche Scheiß wie davor auch. Heilste und Neumann diesmal völlig von der Rolle. Und wir haben einfach nur Glück, dass die das 2-0 nicht machen. Jetzt stellt euch mal vor, die machen noch vor der Halbzeit das 2-0. So, und wenn er sagt, wir haben da die Räume gut gesehen und hast du nicht gesehen. Wir hatten eine gute Torchance, die hat aber mit den Räumen überhaupt nichts zu tun.
Ja, plus die Ecke.
Die Nummer von Vogelsammer.
Plus die
und
Ecke.
Danach kam gar nichts mehr.
Doch, die Ecke, hat er gesagt, die Ecke.
Ein Standard hat
er
aber mit
Räumen. Hat er recht.
Okay, Standard und Räume sind nicht, also wir sind gut mit Standards aktuell, die retten uns ja auch den Arsch. Aber das hat nichts mit taktischer Einstellung zu tun.
Das stimmt. Aber am Ende geht es dann doch nur in Anführungszeichen, mit 0-1 in die Kabine und aus der kommen wir dann raus und zeigen sicherlich sofort ein anderes Gesicht und sind richtig heiß und wollen sofort den Schalter umlegen und das Spiel drehen. Ja, das schauen wir uns gleich an, nach einer kurzen Pause.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu der ersten Folge. Übrigens fällt mir dabei gerade ein, direkt nach dem oder fast direkt nach dem Abpfiff. Wir sprechen über das 3:2 gegen SSV Ulm heute im Niedersachsenstadion. Es steht 0:1 zur Pause. Wir wechseln nicht. Wir stellen auch taktisch nicht um. Aber wir kommen doch mit Sicherheit mit einer unfassbar anderen Einstellung aus der Kabine, oder?
Ja, und Vogelsammer, der aus 12 Metern den Ball am Tor vorbeiköpft, auch hier wieder, den muss er nicht machen, fairerweise, aber den kann
super
er machen.
Super Ball von Neid, ne?
Und wie wichtig wäre es doch, dass du einen Stürmer hast, der in diesem Moment eben diese Butze macht.
Ein super Ball von Neid.
Ja, alles toll, hervorragend, denn Neid hat auch mal gut gespielt, ja. So, gebe ich zu, einmal. Aber der Punkt ist, auch hier wieder, es geht genauso los wie in Halbzeit 1. Vogelsammer hat die große Chance, dafür ist er auf dem Platz, dafür steht er in der Startelf, um einen von diesen beiden zu machen, am besten sogar beide. So macht er aber nicht und dann, ich möchte gar nicht großartig was zum 2-0 sagen, gar nicht groß, das kann Max gleich mal analysieren, ja. Aber das 2-0, als ob der Leitl mir ein Geschenk machen wollte, ist exakt das, warum ich sage, diese Dreierkette kann Hannover 96 nicht spielen.
Ja, Max, dann
löse Verteidigung im Mittelfeld, der Ball wird da verdüdelt und dann
ja, lass, Räume, lass Max die jetzt
die auch. Lass Max jetzt auch.
Dann lass Max jetzt
auch. Hören,
ja, dann lass Max jetzt auch.
Mit der Dreierkette.
Erstmal erklärt Max das Gegentor so.
Ja, also 2-0.
Max für die Dreierkette verantwortlich.
Natürlich, klassisches Problem, was wir auch beim 1-0 hatten, ist, dass die Dreierkette durch den Ballbesitz von uns extrem hoch steht. Das ist nahezu am Mittelkreis. Wenn ich jetzt nicht irre, dann ein Ballverlust von Leopold durch den verlorenen Zweikampf. Und Halstenberg kommt Krattenmacher durch diese hohe Positionierung der Kette absolut nicht hinterher. Das heißt, allein im Laufduell ist Halstenberg schon nahezu machtlos, da überhaupt an seine eigene Box zu geraten. Im Zentrum dann durch das Umschaltspiel bedingt sind dann zwei Ulmer Spieler frei zur Verfügung, weil Neumann und Neid und ich glaube auch Kunze ja eher den Schussweg blocken müssen, statt rauszurücken. Da muss Krattenmacher einfach nur einen leicht mit Druck gespielten Ball in die Mitte spielen und Jalalovic kann völlig frei zum Abschluss ins kurze Eck kommen. Und hier auch wieder das gleiche Problem, was ich angesprochen hatte. Diese Dreierkette ist nicht dafür ausgelegt, spielerisch zu agieren mit einer hohen Restverteidigung, weil das Tempo der Verteidiger, beziehungsweise das Tempo von Halstenberg hier klar gefehlt hat und auch letzte Woche von Josh
Knight gegen Lemperle. Aber glaubst du im Ernst, Max, dass wenn du Halstenberg jetzt über mehrere Monate im Training regelmäßig siehst, dass du da nicht auf die Idee kommen könntest, dass das vielleicht in einem Spiel auf Profiniveau in der zweiten Liga durchaus ein Problem sein könnte?
Naja, es gibt ja manche Trainer, also beim HSV war es Tim Walter, der sein hohes Rechtsverteidigungssystem mit Spielern wie Sebastian Schonlau, die jetzt nicht für ihr Tempo bekannt sind, oder Jonas Meffer trotzdem durchgezogen hat. Das heißt, es ist natürlich eine Frage, ob du deine eigene Philosophie unabhängig vom Spielermaterial durchsetzen willst oder ob du sagst, ob das du mal in diesem Spiel etwas ausprobierst und wenn es nicht funktioniert, es dann beiseite legst. Und ich glaube, das war so ein klassischer Fall von Leitl, wollte mal wieder probieren, wie gegen Münster, gegen einen schwächeren Gegner schauen, ob man in der Lage ist, die Dreierkette mit dieser hohen Dreierkette spielen zu können.
Also Max, da habe ich zwei Fragen, dann gleich danach an dich. Und zwar die erste ist, also damit alles gut. Der Trainer hat was versucht, was verständlich war und es war gar nicht so schlimm. Und die zweite Frage dann anschließend, was ist mit Marcel Halstenberg los? Für mich ist er in den letzten 3 Wochen tatsächlich an 3 Gegentoren beteiligt gewesen. Und er wirkt auf mich nicht fit. Also er ist ein Schatten des Marcel Halstenbergs aus der vergangenen Saison, der dann auch berechtigt der stärkste Spieler der 2. Fußball-Bundesliga gewesen ist. Auch zu Beginn der Saison noch einer der stärksten. Dann war er leicht angeschlagen, musste mal ausgewechselt werden. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass Marcel Halstenberg nicht fit ist. Und ich möchte einen nicht fitten Marcel Halstenberg nicht auf einer Position spielen lassen, die dazu führt, dass andere Spieler auf der fußverkehrten Seite spielen müssen. Aber erstmal fangen wir mal an. Also mit dem Trainer alles gut. André, du kannst danach.
Ja, also die Einschätzung, die ich jetzt über die letzten Wochen hinweg getroffen habe, ist, glaube ich, dass Halstenberg einfach mental und auch aktuell einfach ein bisschen neben der Rolle steht. Die Gründe kenne ich nicht, weil ich die Person Halstenberg nicht kenne und auch nicht beobachten kann, was es denn für private Gründe für eine Fehlleistung auf dem Platz geben könnte. Was ich aber klar sehe, ist, dass er in seinen Entscheidungen im 1 gegen 1 ganz klar Defizite aufgewiesen hat, weil er immer und immer wieder die falschen Entscheidungen trifft, ein ungünstiges Stellungsspiel hat und dazu in den Zweikämpfen körperlich nicht richtig reingeht. Es könnte auch sein, dass er vielleicht einfach von seinem Fitnesszustand nicht fit ist, denn er ist in Halbzeit 1 bereits nach einer hohen Positionierung leicht angeschlagen zurückgejoggt. Also nicht in einem Tempo, in dem ein Verteidiger normalerweise zurück in die Dreierkette gelangt. Und ich glaube, dass das Problem ist, dass vielleicht auch ein bisschen die Luft bei ihm raus ist nach diesen unfassbar intensiven Wochen, was für uns natürlich ein Problem ist, weil wir von Halstenberg erwarten, dass es unser Leader ist, dass es ein Anführer auf dem Platz ist und jemand, an dem sich die Mannschaft hin orientieren kann. Und wenn er nicht funktioniert, dann haben wir die Gefahr, dass die gesamte Mannschaft nicht funktionieren könnte.
Und Trainer, also alles gut?
Auf Trainer bezogen was? Also,
naja, dass also dann doch irgendwie die Startaufstellung alles gut war.
Wir können ja jetzt rückblickend sagen. Wir können ja rückblickend sagen, dass die Aufstellung theoretisch besser gewesen wäre, wenn wir Oden, Gindorf und Trezoldi da hätten. Aber es ist ja immer leicht zu sagen. Und wir haben ja auch gegen Karlsruhe damals.
Ich habe das doch vorher gesagt. Das ist doch nicht leicht. Ich habe es doch nicht leicht gemacht. Ich musste mir von euch
einen Quatsch anhören. Also,
du hast doch gerade gesagt, er versucht was.
Du hast einen gefordert. Du hast Gindorf gefordert.
Moment, Thema versucht was. Bla. Thema versucht was. Ich ticke da in die Krise. Natürlich hat er was versucht. Wo lebe ich denn? Wir sind Hannover 96. Wir spielen hier um den Aufstieg. Wir haben es doch skizziert, wie wichtig dieser Aufstieg ist. Ja? Ich will nicht, dass der irgendeinen Scheiß versucht. Ich habe letztens auch was versucht. Bin ich in die M reingegangen, dachte ich mir, ich mache mal was Neues, bezahle nicht und gehe wieder raus. Hat auch nicht funktioniert. Ja, was ist denn das? Also, sorry, es kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn er durch die Trainingswoche in Rücksprache mit seinem Trainerstab auf die Idee kommt, die allerbeste Lösung unter allen möglichen ist diese, dann bin ich bereit, das mitzugehen. Aber jedes Mal vergreift er sich, weil er irgendwie eine flappe Idee hat, die er da durchzieht und wir lassen Punkte liegen oder aber kommen ganz nah daran, unnötig Punkte liegen zu lassen. Und das geht einfach nicht. Das ist nicht professionell. Da erwarte ich einfach mehr. Du kannst ja auch mal ein Spiel verlieren. Du kannst ja auch mal hergespielt werden. Das ist alles in Ordnung. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Aber wir sind einfach in vielen, vielen Spielen, die das ist, Max hat es doch selber eben gesagt, gegen Münster hat das auch schon mal versucht. Ja, und das Ergebnis war die gleiche Scheiße, nur dass wir da eben nicht gewonnen haben und auch glücklich nicht verloren haben. Ja, und jetzt wieder das Gleiche. Es reicht mir. Wenn er überzeugt ist von einer Sache, soll er sie machen? Fair enough. Aber so, ey, hallo, bei einem Heimspiel, in der Situation, ich versuch mal was, ey, ich krieg da.
Ja, und er hat dann ja auch zur 65. Minute seinen Versuch beendet. Er hat dann nämlich...
Ja, und da wird er jetzt dafür gefeiert, dass er dann auch noch richtig gewechselt hat.
Es gibt Menschen,
gewechselt hat. Ich könnte kotzen, das Gleiche wie gegen Karlsruhe. Der hat einfach nur Glück gehabt, dass Trezoldi damals gegen Karlsruhe in Gangkamp ihn den Arsch retten. Jetzt waren es halt Gindorf und Trezoldi.
Tatsächlich stimmt das. Auch da wird wieder gesagt, er hat es dann ja eingesehen. Und er hat korrigiert, er hat ja auch korrigiert. Er bringt Kolja Uden und er bringt auch Nicolo Trezoldi und stellt damit um auf Viererkette. Wobei ich sagen muss, schon zu Beginn der zweiten Halbzeit weiß ich nicht ganz genau, wo Phil Neumann gespielt hat. Das sah für mich nach rechts außen aus. Das war irgendwie Vogelwild. Vielleicht war es auch sein eigenes Bestreben. Am Ende stellt er dann um auf Viererkette. Das heißt, Neumann war plötzlich Rechtsverteidiger. Josh Knight war dann mit Marcel Halstenberg in der Innenverteidigung und Dorvik war dann der linke Verteidiger. Also er stellt damit um auf Viererkette. Er setzt dann auf Nicolo Trezoldi. Also entschuldige mich bitte, aber schon mit dieser Auswechslung ging ein unfassbarer Ruck durch diese Mannschaft und plötzlich...
So genannte Henneruck.
Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht auch so ein bisschen wie Hendrik Weiland damals. Aber zumindest ging ein Ruck durch diese Mannschaft und sie sind plötzlich um die Bälle gelaufen und es war sofort ein ganz anderer Spirit auf dem Platz und ich verstehe es nicht. Max, kannst du es mir erklären?
Ja, also ich glaube, dass einer der Faktoren gewesen ist natürlich, dass die Umstellung auf die Viererkette durchaus besser funktioniert hat, weil wir meiner Meinung nach die Räume etwas besser besetzen konnten. Weil wir diesmal vier Mittelfeldspieler hatten, die dort aktiv agieren konnten. Dazu Tresoldi war absolut ambitioniert, worauf wir später natürlich zurückkommen werden, sowohl im Zweikampf als auch am Ball selbst, ja wirklich sich aktiv zu bewegen. Und auch Kolja Eden, den ich mal hier loben muss, der in dieser Saison bis jetzt für die A-Mannschaft nur 7 Minuten gesehen hat, war sofort bei 100%, dass er auf den Platz gekommen ist. Und ich glaube, das hat dieser Mannschaft nochmal ein bisschen ja einen Schwung nach vorne gegeben, dass da zwei Jungs reinkamen, die absolut alles geben wollten, dass die Mannschaft gemeinsam auch in einem Strang gezogen hat danach.
Aber Max hat auch an dem Punkt recht, und das ist aber doch tatsächlich, jetzt immer mal, ich versuche jetzt wieder so ruhiger zu sein, das ist tatsächlich
ein Hauptproblem. Nee, aber das Hauptaugenmerk dieser Sendung liegt ja im Nicht-Ruhig-Sein.
Ja, aber jetzt sage ich auch mal, Max hat es genau richtig gesagt, da kommen Spieler auf den Platz, die sichtbar, sofort, du hast es einen Ruck genannt oder was auch immer, aber die sichtbar eine andere Mentalität, eine andere Einstellung draufbringen. Und es kann und darf einfach nicht sein, dass bei Hannover 96 eine Mannschaft, die, und da sind wir uns ja einig, um den Aufstieg spielen will, muss und soll, dass die mit 4 Spielern, und die waren Lee, ich meine, der war von Anfang an drauf, Uden, Tresoldi und Gindorf, 4 Spieler haben, die da vorangehen, die das wollen, die da alles reinwerfen, während wir andere Spieler haben, die eigentlich als Leader, als Mental, was weiß ich was, wie heißt das, Mental Leader oder sonst was, eigentlich agieren müssten. Von denen kam nichts. Wo ist denn Bundesliga Neumann? Wo ist denn Bundesliga Moroja? Wo
ist mir denn aber zu viel.
Aggressive Leader Kunze? Wo ist denn unser polnischer Superstar, dreifacher Meister, 27er portugiesischer Held? Was ist denn mit denen allen? Die liefern nicht.
Von der Mentalität, Populismus. Von der
Einstellung her, die
liefern nicht. Das ist Populismus.
So
was du fängst an und sagst, du willst ruhiger sein, dann haust du ja am Ende so einen raus.
Finde ich auch gut. Also kein Populismus.
Du hast ja recht. Du hast ja recht. Alles gut. Also Lee zeigt es dann ja auch kurz danach, nach einer wirklich...
Der will den da unter die Latte ballern.
Will er auch.
Das will der.
Guter Standard, wie immer. André hat, das darf ich erzählen, nach dem Tor gesagt, ja, wir können nur Standards, nicht wir können auch Standards, wir können nur Standards, und das ist das Traurige, das hat er gesagt.
Ja, weil Standards, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Standards sind normalerweise das Häubchen Sahne auf der Kirsche.
Ja,
die Kirsche
ist bei uns auch. So. Ist bei uns auch.
Und bei uns eben nicht. Und bei uns ist der Standard ist quasi die Basiszutat unseres Gerichts. Und wenn wir den Standard weglassen und der nicht funktioniert, dass unser Gericht nicht nur fahrt, sondern fällt in sich zusammen. Wir brauchen die Standards aktuell, um überhaupt ins Spiel zu kommen oder in Spielen Punkte zu holen. Das ist toll, solange es funktioniert, aber darauf kann man sie nicht verlassen.
Stimmt, und damit ist übrigens Peter Neururer und der VfL Bochum in den Europacup, in den UEFA-Cup eingezogen.
Ja, mir wäre auch Peter Neururer lieber als
Leiter. Übrigens aber auch besonderes Lob an Lars Barlemann, der ja diese Saison im Trainerteam hauptverantwortlich für die Standards
ist.
Ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Also wir haben ja auch wirklich viele Varianten. Und auch nach jedem Standardtor höre ich ja auch immer nach der Mixdown von Enzo oder von, also der hauptverantwortlich ist, die Standards zu treten, und auch vom Kunze, der mal ein Kopfballtor oder ein Einschiebertor macht, dass das eine Variante ist, die eingeübt war.
Ja, und das wird es da auch gewesen, da kann nicht gewesen sein, weil Ulm kriegt ihn nicht verteidigt und Lee kriegt ihn dann an der Strafraumkante und jagt ihn, wie es André schon gesagt hat, unter die Latte. Eine der letzten Szenen von Junjo Lee, weil er wurde dann ausgewechselt für Lars Gindorf, und dann ging es dann weiter, und den hat André ja auch gerade ins Spiel gebracht, das auch mit Lars Gindorf, ein anderer Spirit, gar nicht mal ein anderer Spirit als mit Lee. Ich hätte Lee sogar draufgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bekenne ich mich.
Ich muss dich kurz unterbrechen, denn beim 2:2 ist Lee noch aktiv mit eingebunden. Das 2:2 ist Tor der Auswechslung.
Stimmt, du hast recht. Ich bin schon mal beim 3:2. Da greife ich jetzt vor. Da greife ich jetzt mal schon. Beim 2:2 war Junjo Lee auch noch aktiv mit dabei. Da hast du recht. Und da beim
2:2 möchte ich was sagen. Ich möchte beim 2:2 was sagen.
Aber ist das, aber warte, dann darfst du gleich sagen, lass erstmal über das Tor sprechen. Also, Nicolò Tresoldi wird von Teilen der 96-Fans scharf kritisiert. Nämlich, dass es nicht nur daran liegt, dass bei der U21 stärkere Mitspieler sind als bei 96, sondern dass er einfach auch von seiner Einstellung her nicht stark genug ist, um bei 96 in Szene zu treten und in der Bundesliga überhaupt nicht zu suchen hätte. Da bin ich übrigens komplett anderer Meinung. Das hat nichts damit zu tun, dass er aus unserer Jugend kommt, sondern ich halte ihn wirklich für das größte Stürmertalent im deutschen Fußball, möchte ich dazu sagen. Also es hat nichts mit 96 nur zu tun, sondern der ist für mich ein kompletter Spieler, ein kompletter Stürmer, ist beidfüßig, ist mit dem Kopf stark, kann vorbereiten, kann abschließen. So, er hat es bei uns bisher noch nicht so ganz so gut gezeigt, wobei, wenn man sich das mal anguckt, seit 96 rappt auf Instagram, er ist der erfolgreichste Torschütze in diesem Kalenderjahr. Also was erwarten wir bitte noch von einem Spieler seines Alters, ja? Gut, aber geschenkt. in der Situation. Na klar, stolpert er ihn rein. Aber Max, ist es nicht genau das, wofür wir einen Stürmer mit auf dem Platz haben, dass er in den Situationen da ist und viel mehr als stolpern ist auf dieser verfickten Kartoffelacker-Rasen Parodie nicht möglich?
Ja, also zunächst will ich sehr gerne auch Kolja Oden loben, der den Ball da im, vor der Box behauptet und da absolut ambitioniert in den Zweikampf geht. Lee macht es dann super, dreht mit dem Ball sofort auf, außer des 16ers, spielt dann auch Vogelsammer, der mit einem, ja, druckvollen, aber unpräzisen Abschluss auf den Torhüter Tiede schießt.
Den er normalerweise fangen muss,
Torhüter fangen muss. Und Trisoldi tut genau das, was ich bei ihm lobe. Denn ich habe auch in den vergangenen Folgen gelobt, dass Trisoldis große Stärke sein Raumgefühl und sein Stellungsspiel ohne Ball ist. Das heißt, er weiß, wo er richtig als Stürmer stehen muss. Und das ist für mich einer der wichtigsten Dinge. Denn bei Stürmern wird ja oft im Internet viel kritisiert, dass es ja diese klassischen Tap-Ins gibt. Also was Harry Kane mit seinen ganzen Hattricks macht. Er steht in der Box und hält seinen Fuß rein, um den Ball reinzumachen. Aber genau das müssen ja gute Stürmer machen. Die müssen keine Traumtore schießen, die müssen keine Schüsse außerhalb der Box machen. Die müssen genau wie Trisoldi dort stehen und auf einen Abpraller bereit sein. Und
Max, das ist exzellent gemacht. Lass mich mal rein, ich möchte an einer Stelle widersprechen, obwohl wir am Ende gleicher Meinung sind.
Auch zu widersprechen.
Das, was du gerade sagst, du hast natürlich völlig recht, aber das ist nicht Trisoldis Aufgabe. Trisoldi ist vom Stürmer her ein ganz anderer Typus Stürmer, der eigentlich ganz anders in Szene gesetzt werden muss. Umso wertvoller ist die Fähigkeit, dass er eben auch da, wo du gerade gesagt steht und diesen Ball jetzt reinstokelt oder reindrückt, in Harry Kane-Manier von mir aus. Weil eigentlich ist er ein Stürmer, der Platz vor sich hat und den Ball treiben kann, ja, um auch mal ein 1 gegen 1 zu machen und eben nicht der typische, okay, ich stelle mich da in den Strafraum und mache ihn rein. Das heißt, das ist eine zusätzliche Fähigkeit, eine zusätzliche tolle Geschichte an Trisoldi. Und da muss man hervorragend sagen, das ist ja keine Eintagsfliege gewesen, denn er hat ja danach noch ein Tor geschossen, wo er im Prinzip, mit dem Kopf, also nicht geschossen, aber geköpft, ja, genau, wo er im Prinzip nochmal genau das Gleiche macht. Er steht nochmal perfekt.
Sogar noch besser.
Sogar noch besser,
weil da antizipiert er. Bei dem ersten Tor muss man sagen, gut, der Ball trifft ihn. Das war jetzt wenig Antizipation. Er hat vielleicht die Antizipation für den Raum gehabt und hat den Raum erkannt, in dem er stehen muss. Beim zweiten Tor sogar noch viel frappierender aus meiner Sicht. Da war dann Junjo Lee allerdings nicht mehr beteiligt, sondern da war es dann Lars Gindorf, der wirklich... Ja,
aber ganz kurz, bevor du zum dritten Tor kommst, ich wollte noch ganz eine Sache zum zweiten Tor sagen. Also nicht
du
zum
weißt,
zweiten,
dass wir aber quick bei sind, zwei. Ne? Wir sind bei Quick and Dirty, also nicht bei...
Ja, ich bin ganz quick, Ja. Warum ich das 2-2 richtig gefeiert habe, ich muss sagen, war jetzt gar nicht, dass es das 2-2 war und wichtig, sondern habt ihr gesehen, was Trisoldi nach dem Tor gemacht hat? Oder habt ihr da euch nass regnen lassen und mit Bier bekleckert? Habt ihr das gesehen?
Ich hab's nicht gesehen.
Er hat den Ball genommen und ist zurückgelaufen?
Nichts hat er gemacht. Nicht rumgejubelt, nicht hier 2-2, ich bin es, ich hab uns den Punkt, nein. Ganz ruhig, zurückgejoggt, Ball mitgenommen, weiter Jungs, komm weiter, das gewinnen wir hier noch, ganz ruhig, das gewinnen wir noch.
Ja, aber das
was für eine Ausstrahlung, was für eine Ruhe.
Spirit, ja, diesen was für Spirit werden Spirit. Wir auch noch.
Und nicht, er hätte auch zur Eckfahne laufen können oder zum Block oder so, hätte sich der abfeiern
ja,
können,
dass jetzt das 2-2 gemacht hat. Max wäre ja, das nein, dürfen wir ja sagen, nein. Max wäre zufrieden gewesen mit dem Unentschieden, der hat das nämlich prognostiziert dann. Ne? Ja, aber wir wollten mehr.
Zufrieden ist was anderes. Ich habe gesagt,
Max, lerne, das erste Ende,
wenn die
Frau gesungen hat.
Ich habe bei 0-2 gesagt, man würde hier einen Punkt holen. Also
und dann und das ja, abfeiern dann. Falsch. Das abfeiern, hast du gesagt.
Falsch, nicht wir feiern das ab, Das wird dann öffentlich abgefeiert.
Das ja, das stimmt. Aber es war dann 2-2 und wir hatten zum Glück noch genug Zeit. Das ist, so ehrlich müssen wir ja sein. Und die Mannschaft, ja, die ging weiter. Und da muss man die Wechsel und auch die Umstellung auf die Viererkette. Ich bin ein Verfechter von der Dreierkette, weil ich glaube, dass sie für unser Spielsystem eigentlich das Beste ist, was wir haben können. Aber ich muss ja Abbitte leisten. Habe ich auf Twitter schon gemacht, André, und ich leiste wieder Abbitte. Die Viererkette ist etwas, in der die Mannschaft sich wohler fühlt. Und augenscheinlich, aus der sie eine Sicherheit und Stabilität hat. Mir unerklärlich weshalb, aber sie hat das.
Viel zweiter Advent-Vibes hier, viel zu nett. Ich möchte noch mal ein bisschen auf die Kinder hauen.
Warte,
ist ja quick and dirty, nachher sagst du, ich bin fertig. Und zwar, was mich echt angekackt hat an der ganzen Geschichte, ist nämlich noch Folgendes. Und du willst am Donnerstag über den Platz reden, machen wir auch, aber ich sag dir, warum ich am Donnerstag auch über diesen Platz reden will. Jetzt stellen wir uns mal vor, der gottgleiche Trisoldi hat nicht das 2-2 geschossen, sondern hat den irgendwie übers Tor geköpft. Ja, so. Oder von mir aus, es steht sogar tatsächlich nur 2-2.
Da war aber noch Fuß,
jetzt kommt,
ne?
Nein, er hätte nicht das 3-2, Entschuldigung, nicht das 3-2 geköpft, sondern hätte es beim 2-2 belassen, weil er über die Latte geköpft hätte. So, das wollte ich sagen. Jetzt steht 2-2. 90. Minute. Gindorf greift in den 16er ein, geht 1-1 gegen den Torwart und hat zweimal eine nahezu 100%ige Chance und rutscht zweimal weg. Einmal rutscht
ja, er ja.
weg und dann nochmal. Wegen dieses Scheißplatzes. Stell dir mal vor, wir verlieren dieses Spiel oder gewinnen es nicht.
Aber
oder
das, war ja schon, das war ja schon nach dem 3-2. Dem
Rotzplatz.
Nee, das war ja schon nach dem 3-2. Das war schon
ja, deswegen war es egal. Aber ich sag ja, wenn Tresoldi ja, auch zu, wenn Tresoldi okay, das Tor kommt, steht 2-2, dann hat Tresoldi, Quatsch, dann hat Gindorf das 3-2 auf dem Fuß und er macht das 3-2 nicht. Wir gewinnen das Spiel nicht wegen dieses Scheißplatzes. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Aber wir machen erstmal weiter. Das
3-2 stand.
Ja, aber wir machen erstmal weiter. Also, wie gesagt, Viererkette, Stabilität, wunderbar. Wir waren sicherer. Und es geht weiter. Die Mannschaft wollte, das hat man gemerkt, die Mannschaft wollte, sie wollte immer weiter, sie wollte diesen Sieg. Und dann kommt es eben zu der Situation, in der auch Lars Gindorf wieder beteiligt ist, den du gerade schon beschrieben hast. Eine Situation vor der Nachspielzeit, die du gerade beschrieben hast. Gindorf schließt. Ach, für mich schon zu zentral ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der erste Kontakt ist nicht ganz sauber, stehst du zentral ab. Und auch da wieder ein schlechter Ulmer Torwart, der ihn eben nicht sauber klärt, sondern der ihn dann eben auch wieder so abwehrt, wie ihn auch Zieler manchmal abwehrt. Und der Ball dann eben nach oben springt und Tresoldi, aber dann, und das ist nämlich, er antizipiert die Situation. Er hat den Blick auf den Schuss, geht dann aber noch den Schritt in den Raum, weil er genau weiß, wenn der Torhüter den jetzt noch wegklatscht, dann bin ich da und dann habe ich ihn, dann stehe ich da ganz allein. Und das hat er gemacht, köpft ihn dann auch überlegen, denn er schaut schon, wo er ihn köpft. Er köpft ja nicht einfach blind, sondern er köpft ihn schon in die Torwart-Ferne-Ecke. Und erzählt
damit, weiß, dass er keinen Druck hinter den Ball kriegt, weil er da so angeömmelt kommt und hätte er den zentraler positioniert, hätte der Torwart den gehabt.
Korrekt. Und deswegen guckt er, wo er, deswegen guckt er und macht das wirklich sehr überlegt und dann freut er sich auch wirklich völlig zurecht. Also anderer Spirit in der Mannschaft und dann hast du recht, André, dann kommt die Situation, wo Gindorf wegrutscht und nicht nur Gindorf, sondern Gindorf behauptet den Ball, ja, spielt ihn dann rüber und dann ist Leopold der Nächste, der wegrutscht und der ihn dann nicht mehr aufs Tor, sondern übers Tor bringt. Das sind
die
zwei Punkte
am Ende, die dir fehlen, wegen des
Absolut. Platzes,
du steigst nicht auf.
Absolut.
Gott sei Dank 3-2.
Ja, Stelle. Max.
Ja, ich würde davor noch, aber bei der Vorarbeit des Dresses auch sehr, sehr gerne Lars Gindorf loben, denn ich werde jetzt wahrscheinlich lügen, aber ich glaube, das war der erste Doppelpass im gegnerischen Drittel in der 81. Minute.
Ach,
denn,
nee, das glaube ich stimmt, du hast recht,
mit Leopold. Das gab es nämlich mit Vogelsammer und zwischen dem Mittelfeld nicht einmal, denn da war die Abstimmung deutlich schlimmer.
Hast recht.
Und Gindorf macht es da exzellent, spielt den Pass auf Leopold, kommt, crasht in die Box hinein, Leopold erkennt das und er kommt dann relativ frei sogar zum Abschluss. Und da muss ich auch mal vorheben.
Nee, der kommt relativ, schlechter Abschluss?
Ja, schlechter Abschluss, aber er kommt zum Abschluss. Und es ist ja mehr, als wir davor hatten, finde ich. Und deswegen finde ich, dass Lars Gindorf das hier super macht. Und ich hoffe, dass er damit genug Werbung für sich gemacht hat, ein bisschen längere Einsatzzeit zu bekommen.
Oder halt nach Darmstadt zu gehen.
Ja, oder den Fitnessstand zu bekommen, dass er auch für die Startelf relevant ist. Denn meine Diskussion mit André war ja nicht wegen des Spielers Lars Gindorf aufgrund seiner technischen Fähigkeiten oder seiner Intelligenz, sondern
seiner Matchfitness.
Ja, richtig, absolut. Richtig.
Ja. Und weil er auch in der zweiten Mannschaft ja nicht spielt, ne? Weil er ganz auf Bank sitzt, 90 Minuten und auch in der zweiten Mannschaft keinen Einsatz kriegt, da hatte er genau einen bei einem wirklich katastrophalen Heimspiel.
Zumal ich ja bei unserer Diskussion, Max, brauchte ich ja Lee noch auf der Außenposition. Also ich brauchte noch einen Spieler auf der Außenposition. Wenn du es anders
löst. Aber jetzt warte mal ganz kurz, bevor wir weitermachen.
Das hat ja auch funktioniert.
Warte, bevor wir weitermachen, hören wir noch mal ganz kurz rein, was haben eigentlich Nico Tresoldi und was haben Yunjun Lee zu ihren Toren zu sagen. Das hören wir jetzt mal kurz rein.
Ja, es ist auf jeden Fall richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ne? Also am Ende, das Wichtigste war, die 3 Punkte zu nehmen, das Spiel zu gewinnen. Und ja, dass ich noch 2 Tore schießen kann, ist natürlich sehr, sehr, sehr schön. Und ja, wie gesagt, das Wichtigste waren die 3 Punkte. Und ich bin froh, wir sind froh. Und jetzt müssen wir nächste Woche in Fürth weitermachen. Das erste Tor von Lee war sehr wichtig für uns, weil dann haben wir gesagt, okay, hier geht noch was. Und ja, am Ende, ich glaube, das war auch ein bisschen Glück dabei, dass zweimal den Ball genau vor meine Füße oder vor meinen Kopf fällt und ja, einfach 3 Punkte. Also dieses geiles Gefühl, das Spiel zu gewinnen und ja, dann müssen wir im Fürth weitermachen und schön auswärts zu holen.
Unser Ziel immer 3 Punkte zu holen, deswegen, ja, also ja, will ich auch Mannschaft helfen, um 3 Punkte zu holen und um Platz oben zu stehen.
Ich finde es übrigens toll, dass beide sagen, ja, wir wollen immer 3 Punkte. Ja, also sowohl Nicolo sagt, es war also schön, dass ich 2 Tore geschossen habe, aber Hauptsache 3 Punkte. Und auch Junjo Lee sagt, ja, aber wir wollen immer 3 Punkte. Finde ich schon mal eine bemerkenswerte Geschichte. Also da ist schon zumindest bei diesen beiden jungen Spielern eine ganze Menge Einstellung zu sehen, ja, die mir vielleicht ein bisschen bei anderen abgeht. Aber am Ende, also wir dürfen es ja sagen, wir waren wirklich sehr meckerig. Wir waren sehr meckerig in der ersten Halbzeit, wir waren sehr meckerig in der Pause, wir waren noch meckeriger nach dem 0-2. Tja, und dann, also es ist, für mich ist es halt wirklich unerklärlich. Also klar war das jetzt wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Wir sind jetzt Dritter, also wir sind weiter oben dran.
Immer noch meckerig.
Ja,
das Ergebnis ändert gar nichts. Also A, haben wir vor dem Spiel gesagt, wir werden knapp 1-0 gewinnen. Ob wir jetzt 1-0 gewinnen, 3-2 gewinnen.
Ich habe 5-0 gesagt.
Man kann auch was über Moral dann philosophieren.
Ich habe 5-0 gesagt.
Ja, du hast 5-0 gesagt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du fandst auch die Dreierkette gut. So, also dieses gesamte Spiel, von vorne bis hinten, wir haben verdient am Ende gewonnen. Ja, als Hannover 96 musst du zu Hause gegen Ulm auch gewinnen. Ja, haben wir alles vorher besprochen. Aber die Art und Weise, dass man es ähnlich wie gegen Karlsruhe im Übrigen, dass man diese Heimserie, die der Garant sein wird, um überhaupt oben dran zu sein, dass man das aufs Spiel setzt durch, ich versuche da mal was, ja, und durch das Riesenglück, dass die eingewechselten Spieler einen solchen Spirit reinbringen, einen solchen Drive reinbringen, dass es am Ende doch noch reicht, so ein Spiel zu drehen, beim Karlsruhe-Spiel auch ein bisschen Glück mit dem Elfmeter und so. Wir haben in diesem Jahr das absolute Matchglück auf unserer Seite. Es läuft alles für uns. Die Ergebnisse der anderen laufen für uns. Unsere Spiele laufen für uns. Knappe Spiele werden gewonnen, werden nicht unentschieden gespielt oder gar verloren. Im Moment, dieses Jahr, es läuft alles für uns. Und ich glaube, es läuft nicht für uns, weil wir Leitl haben, sondern ich glaube, es läuft für uns sogar mit Leitl oder trotz Leitl. Ja. Mit einem anderen Trainer, mit einem anderen Selbstvertrauen, ja, einer anderen Einstellung, gehen wir hoch. Und ich wiederhole meine wilde Forderung, wo ihr jetzt auch findet, die war gar nicht so wild. Nach dem Elversberg-Spiel hätten wir Leitl rausschmeißen müssen. Und jetzt sage ich, nach diesem Spiel Leitl
gut, das, raus. Das macht natürlich keiner.
So, ja, aber das auch bei aller Leitl-Kritik, weil ich stimme André letzten Wochen für meinen Geschmack auch viel zu oft zu. Also wirklich,
ja, das gefällt mir auch so
gar nicht, wie oft ich auf einer Seite mit dem stehe. Was Leitl scheinbar schafft, ist, die Mannschaft menschlich zu erreichen.
Nein.
Hat ja auch,
Max,
naja,
nein.
Menschlich,
Max,
doch, nein. Er scheint ja für vor allem für jemanden wie Trisoldi eine Art Mentor zu sein, mit dem er darüber sprechen kann.
Ein Spieler.
Ja, aber es geht ja scheinbar darum, es funktioniert ja menschlich scheinbar. Also die verstehen sich ja offensichtlicherweise. Dass wir jetzt das Taktische und das Spielerische beleuchten.
Dafür können wir aber Lars Bahlemann, schau mal, wer ist immer nah an der Mannschaft? Immer nah an der Mannschaft ist der Co-Trainer. Oder sind die Co-Trainer?
Das ist gar nicht schlimm. Streitet doch nicht.
Das heißt, lass
doch
Max erzählen, wie wir zustimmen. Ja, du hast recht, ich will auch gar nicht unterbrechen, das wurde mir schon oft vorgeworfen. Aber ich sage dann eher Mijatovic und Bahlemann, das sind eher die Jungs, die nah an dir dran sind. Gar nicht mal Stefan Leitl, aber mach weiter.
Nee, also mein Punkt war jetzt eigentlich schon nur gesagt, weil ich jetzt, also wir hatten ja ganz schön viel auf Leitl rum und trotz Platz 3, aber das ist ja nicht menschlich mit der Person zu tun, weil scheinbar scheint es menschlicher zu laufen in der Mannschaft.
Okay, dann halt das. Ich
will aber nur sagen, Max, jetzt Hose runter. Hose
wir hatten runter. Schon lange kein
Quick and Dirty
mehr.
In die Rückrunde
wir sind länger,
mit Leitl
André, gehen. André, warte, wir sind länger.
Er soll die Hose runterlassen.
Nee,
habe ich auch schon gemacht heute.
Die Hosen lässt er runter. Ja, die hast du auch gemacht, leider. Die Hosen lässt Max erst runter, wenn die Hinrunde zu Ende ist und wir dann darüber sprechen, was aus der Hinrunde resultiert und welche Lehren wir aus der Hinrunde ziehen. Für ein Quick and Dirty sind wir viel zu lang, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte nochmal was zitieren und damit dann doch nochmal gegen unseren Trainer schießen, nämlich zitieren, was ich auf X geschrieben habe. Ich wandle es nur etwas um. Bei aller berechtigten Freude über dieses Spiel heute und über den Sieg heute, unser Trainer ist plan- und konzeptlos. Besonders in der Offensive möchte ich ergänzen. Das geht so nicht weiter. Und wäre die zweite Liga nicht so ausgeglichen, wie sie gerade ist, stünden wir absolut bedeutungslos im Niemandsland. Und deswegen werden wir darüber sprechen müssen, nach Abschluss der Hinrunde und gucken müssen, wie können wir das verändern mit einem neuen Impuls auf der Trainerbank, Klammer auf, der für mich nicht reicht, Klammer zu. Aber das machen wir alles erst in der Rückrunde, ich weiß nicht, in der Winterpause machen wir das alles erst. Und wir gucken dann jetzt am Donnerstag auf das Spiel gegen Greuther Fürth, gegen die Trekentruppe bei Greuther Fürth, bei dem Chaos-Club möchte ich beinahe sagen.
Hauen wir weg!
Sportlich führungslos, scoutinglos, alles los, alles ist da los. Und das machen wir aber erst am Donnerstag. Und diese Zeit haben wir uns erkauft, dann auch im ersten Teil über den Rasen und das Stadion, über diese Bruchbude zu sprechen. So, jetzt genießt aber bitte den heutigen Abend und den morgigen Sonntag, den 2. Advent. Freut euch über einen 96 Heimsieg und über zumindest über Nachtplatz 3 und denkt immer daran. 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.